Ich hatte vor allem gesehen, dass das Unternehmen da, um einen Online-Shop in den Start zu bringen, oft eine halbe Million Euro und mehr ausgeben. Und habe mich dann gefragt, warum, was kann der alles? Was machen die da? Das
muss der beste Online-Shop der Welt sein.
Ja, der muss ja Features haben, noch und nöcher. So, das ist ja Wahnsinn. Ich habe dann Unternehmen gefragt, also erstmal Lieferanten und später auch andere Markenhersteller, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das hingekriegt? Also ich hatte Assets, die mir in dem Moment Vertrieb inklusive E-Commerce und inklusive Amazon strukturell bei sich betreiben können und vor allem eine offizielle Fortbildungsstätte haben.
Gut, legen wir los. Business oder Bücher, über was möchtest du reden, Frank?
Über Business.
Sehr gut. Was hat dich eigentlich zu einem Businessman gemacht? Oder wie bist du eigentlich überhaupt über Unternehmer geworden? Also du bist ja Unternehmer, du bist Geschäftsführer der 12N GmbH und machst Vendor, Amazon Vendor Consulting. Sehe ich das richtig?
Ja, das siehst du richtig, das kann man so sagen. Ja, und jetzt, wie bin ich da hingekommen?
Genau.
Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht bei der Bank. Dann habe ich gemerkt, Bank ist vielleicht nicht das Ding, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich bin eine Mischung aus unter- und überfordert hier und habe dann was machen wollen, wo man auch was sieht, wo man Ergebnisse sieht in seiner Arbeit und habe mich da entschieden, Bauingenieurwesen zu studieren. Und während des Studiums, also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, und während des Studiums kam dann ein Kommilitone auf mich zu mit der Idee, wir könnten doch was zusammen machen, wo wir so ein bisschen was nebenbei verdienen, unternehmerisch und nicht so viel arbeiten müssen und das Studium praktisch so finanzieren, so dass man nicht neben dem Studium mehr arbeiten muss. Das war im Jahr 2000 und die Idee war irgendwas im Internet, was damals neu war. Und dann haben wir tatsächlich verschiedene Dinge ausprobiert, von denen wir dachten, das könnte die Welt brauchen, ohne ja, irgendwelche Erfahrungen da drin zu haben. Try and Error, Learning by Doing. Und sind dann hängen geblieben an einem Projekt, was E-Commerce hieß, was damals, ja, E-Commerce, den Begriff gab es damals noch gar nicht so richtig, also einen Online-Shop zu betreiben, damals mit Fitnessartikeln. Da sind wir gelandet und haben dann festgestellt, verdammt, da muss man ja doch bearbeiten. Aber egal, wir machen das jetzt. Wir ziehen das durch. Wir haben die Chance, das zu tun und sind dann praktisch losgestolpert. So bin ich reingekommen und habe dann eigentlich jeden Schritt relativ schmerzhaft gelernt, wie es nicht geht, um dann wieder auszuholen, aufzustehen, weiterzumachen. Das ist jetzt 24 Jahre her, ja. 24 Jahre ist das her. Und der Online-Shop, den habe ich dann 15 Jahre lang betrieben. Und ab dem Moment oder ab dem Punkt oder ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht mehr kompatibel, um irgendwo angestellt zu arbeiten, weil ich gewöhnt bin, meine Energie, wenn da viel ist, die einzubringen in das Geschäft, in Ideen zu verwirklichen, sehr lange und viel zu arbeiten. Und auf der anderen Stelle, wenn man manchmal mit 200% unterwegs ist, seiner Vision folgt, es fühlt sich auch meist ja nicht an wie Arbeit, kommen dann Momente, wo sich das einfach rächt, wo man dann einfach ein bisschen müde ist und vielleicht mal mit 50% nur arbeitet. Und diese Haltung, diese Angelernte über die Zeit ist relativ wenig kompatibel mit einem Angestellten. Verhältnis, so dass für mich irgendwie auch nach ein paar Jahren klar war, da komme ich auch nicht mehr hin zurück. Mhm. So.
Was ich weiß, ist, du warst bei der Roto GmbH angestellt als E-Commerce Manager. Warst angestellt, oder? Sehe ich das
genau.
Nicht? Ja, das war dann, genau, nachdem du deinen Online-Shop 15 Jahre lang betrieben hast.
Genau, den habe ich verkauft und musste dann überlegen, was mache ich denn jetzt? Und mich Ich habe dann Unternehmen gefragt, also erstmal Lieferanten und später auch andere Markenhersteller, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das hingekriegt? Also ich hatte Assets, die mir in dem Moment gar nicht bewusst waren, aus dem Online-Handel. Also wie baut man eine Software-Architektur auf? Wie sehen die Prozesse aus? Wie führt man auch Mitarbeiter in einem agilen Feld, wo relativ wenig Planungssicherheit ist? Welche Prozesse sind wirklich relevant, um Pakete mit einem, also unternehmerisch Pakete oder Lieferungen auszuführen an Endkunden? Ja, das war ein Wissen, wovon mir gar nicht klar war, dass es wertvoll ist. Ich dachte, das kann, also ich hatte ja nicht viel Austausch, also war mir gar nicht klar, wie wertvoll das ist. Und das hat sich dann später herausgestellt, dass genau das etwas ist, was Konzerne oder etablierte Unternehmen nicht können. Die können das als Organisation nicht. Und jeder Einzelne kann das. Also jeder kann bei eBay was einstellen von seinen alten Sachen und die verkaufen. Aber für eine Organisation ist das schwieriger. Weil eine Organisation in der Regel oder ein Konzern ist in der Regel zerschnitten in mehrere Bereiche, die orchestriert werden müssen dafür. Da gibt es einen Einkauf, da gibt es eine Logistik, da gibt es oder Produktion, Logistik, einen Verkauf, Personal, Marketing, Vertrieb, also lauter Abteilungen, die orchestriert werden müssen dafür und die alle beteiligt sind an dem Ganzen. Und da habe ich dann gesehen, okay, das kann ich. Ich kann das überblicken. Ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß, wie sowas aussehen kann und ich kann das vor allem günstiger als das, was ich da sehe. Also ich hatte vor allem gesehen, dass das Unternehmen da, um einen Online-Shop an den Start zu bringen, oft eine halbe Million Euro und mehr ausgeben und habe mich dann gefragt, warum, was kann der alles? Was machen die da?
Das muss der beste Online-Shop der Welt sein.
Ja, der muss ja Features haben, noch und nöcher. So, das ist ja Wahnsinn. Und als ich dann in den Unternehmen mir das angucken konnte, bei meinem Online-Shop hat der letzte 10.000 Euro gekostet, das letzte neue Setup. Und als ich mir es dann besser angucken konnte, habe ich es auch verstanden, dass genau eine der Ursachen darin liegt, dass zu viele Beteiligte, die den kompletten Prozess nicht überblicken können, an der Entscheidung beteiligt sind. Und das Wissen darüber, was braucht es eigentlich wirklich, der Endkundenfokus in der Regel nicht vorhanden ist. Und in der Mischung wird es in der Regel teuer, wenn man mit den seinen Anforderungen, die man glaubt zu haben, dann an Agenturen oder Dienstleister rantritt, dann wird es in der Regel teuer. Und
War
am
dann
Ende steht, das, was ich
deine
gesehen habe.
Position bei Roto, war das so eine Schnittstellenposition, eine übergeordnete Position, so wie du es gerade beschrieben hast, was das alles zusammenführt?
Ja, also am Ende steht einfach ein unbedienbares, überteuertes System, von dem man sich nicht mehr lösen kann, bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Und bei der Rothe Kunststoff AG war das so, dass ich eigentlich in einem Interimsprojekt die eine Stelle übernommen habe. Es war eigentlich nur für ein paar Wochen geplant und ich hatte auch schon das nächste Projekt in der Pipeline. Und da hat man mich ein bisschen fast nebenbei gefragt, ob ich nicht auch mal, also man hat mich gefragt, mit welcher Strategie ich das, wie ich das Ganze finde, was da passiert und mit welcher Strategie ich das verfolgen würde. Das habe ich dann vorgestellt und man hat mir praktisch die Möglichkeit dann gegeben, das auch umzusetzen. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Das waren 5 Jahre. Ich habe mich aber die ganze Zeit da auch als Unternehmer gesehen, weshalb ich dann auch Risiken eingegangen bin, die ein normaler Angestellter nicht eingegangen wäre. Also ich habe mich Konflikten ausgesetzt, denen sich ein normaler Angestellter in der Regel nicht aussetzt. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Und so wäre ich jetzt ein normaler Angestellter, der ein Haus finanzieren muss, der auf das super regelmäßige Einkommen von diesem Arbeitgeber angewiesen ist, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in diese Konflikte, die sowas auslöst, reingegangen. Und so war es eigentlich eine glückliche Situation für mich und auch für die Rothe Kunststoff AG am Ende. In der Konstellation mit dem CEO, mit dem Lorenz Dietsche, was wir dann dort umsetzen konnten und das Unternehmen tatsächlich in eine Transformation führen konnten. Da hing nämlich dann ganz viel dran. Ne? Also es ging los mit dem Online-Shop, aber am Ende hieß das für das Unternehmen, wenn man die Fragen konsequent zu Ende fragt, wer ist eigentlich unser Kunde? Und der Kunde war bisher immer der Einkäufer der Handelskonzerne oder die Einkäufer der Handelskonzerne. Und man wusste relativ wenig über den Endkonsumenten, weil da ja die Handelskonzerne dazwischen, die Baumärkte, die Supermarktketten dazwischen standen. Und man hat eigentlich immer versucht, dem Einkäufer es recht zu machen und den Endkunden durch die Brille des Einkäufers gesehen.
Mit diesem Online-Shop hat man dann auch den Endkunden erreicht und sich sozusagen weiteres, ja, Absatzstandbein aufgebaut.
Ein Stück weit ist dann einfach die Frage, wenn man einfach nur den Job E-Commerce machen möchte, muss man ja plötzlich sich auf den Endkunden fokussieren. Und ich habe dann angefangen mit der Frage im Unternehmen, was können wir eigentlich besser als der Wettbewerb? So, was kann das Unternehmen, was ist das Besondere an den Produkten? Und wo ist die Kompetenz? Und die Kompetenz hatte das Unternehmen damals für sich in den Interviews, die ich da geführt hatte, so beschrieben, dass sie sehr gut große Mengen, aber auch kleine Mengen produzieren können, dass sie Kunststoff in ganz viele verschiedene Arten von Kunststoff in verschiedenen Verarbeitungen produzieren können, dass sie ja technisch einfach sehr gut sind, aber auch massenweise für Discounter das herstellen können. Und das sind halt alles Themen, die den Endkunden, also das interessiert den Endkunden nicht. Und ich bin dann auf die Frage, was kann das Unternehmen gut? Oder worum geht es dem Endkunden bei den ganzen Produkten, die Roto herstellt? Und da bin ich dann drauf gekommen, dass es, oder mein Blick war dann, hier geht es nicht um Kunststoff, weil ich kann ja nicht Kunststoff verkaufen.
Was für Produkte waren das denn eigentlich überhaupt?
Achso, das waren Wäschekörbe, Mülleimer, Ordnungsboxen, alles, was man so typisch als Tupperware kennt, diese ganzen Küchenartikel, Brotdosen. Und Roto ist einer der zwei, drei größten Hersteller hier in Europa. Also es hat fast jeder wahrscheinlich, der jetzt hier zuhört, auch du hast höchst die Wahrscheinlichkeitshoch, dass du Roto-Produkte bei dir zu Hause hast, aber es gar nicht weißt. Der Nenner, auf den ich dann aber halt gekommen bin, war das Thema so, es geht um Ordnung. Und die Kompetenz von Roto ist am Ende auch Ordnung. Es ist ein Unternehmen, was in der Schweiz sitzt. Und die Ausrichtung auf den Endkunden heißt, der Fokus muss weg von der Kunststoffkompetenz hin zur Kompetenz in Ordnung. Und wir haben dann diesen Prozess wirklich konsequent vollzogen. Sie haben das konsequent losgetreten. Das hat dann dazu geführt, dass die Vision oder die Mission des Unternehmens neu definiert wurde. Da spielte dann Ordnung eine wichtige Rolle und Endkonsumenten. Wir haben Kooperationen mit einem Verband von Aufräumcoaches geschlossen und haben versucht, die Produkte dann anhand der Feedbacks, die von Amazon kommen, nicht die von den Einkäufern kommen, sondern die Feedbacks, die wir in Amazon und im Customer Service bekommen haben, die versucht, die Produkte zu verbessern und nicht wie traditionell über Feedbacks vom Einkäufer, weil die, und da leiden sehr viele Unternehmen drunter, dass der Einkäufer in der Regel immer das gleiche Thema hat, nämlich das Produkt ist zu teuer und Unternehmen, die Massen von Produkten herstellen, sind darauf angewiesen, ihre Maschinen auszulasten. Und so am Beispiel von einem Wäschekorb kann man jetzt mal sagen, wenn über Dekaden der Einkäufer immer wieder sagt, ja, ist ja ganz nett, muss aber 20 Cent günstiger sein, dann sucht man nach Wegen, wie man das noch günstiger hinkriegt auf Dauer. Und das führt dann unter Umständen dann hinterher dazu, dass das Material immer dünner wird. Für 10 Cent, dass die Griffe vielleicht ein bisschen günstiger sind, weil es für einen Einkäufer okay. Er hat dann geschafft, das nochmal zu drücken. Und was wir dann gemacht haben, wir haben den Endkunden gefragt und haben festgestellt, das ist dem, also der, das, diese 10 Cent für einen Wäschekorb, den ich ein paar Mal im Leben anschaffe, ist gar nicht so wichtig, ob er jetzt nur 3 oder 4 Euro kostet. Wenn er 8 oder 9 kostet und richtig massiv und gut ist und sich gut anfühlt und man hat sich Gedanken gemacht, passt der durch die Tür, kann ich ihn gut tragen und so, dann ist das viel wichtiger. Aber das wird einem der Einkäufer nicht mehr sagen.
Ja,
Und
der
so
Einkäufer
in
hat ja
dem
auch,
Dilemma
wenn ich
stecken
das
viele Unternehmen.
richtig verstehe, unterschiedliche Interessen als der Endkunde und eine unterschiedliche
Genau.
Position, weil wenn man nur an Einkäufer als produzierendes Unternehmen, als Hersteller seine Ware absetzt, dann sind das in der Regel eine begrenzte Zahl und die haben dann größeren Einfluss und eine größere Macht oder man ist bisschen abhängiger von denen, als wenn man direkt an Endkunden zusätzlich seine Produkte vertreibt. Verstehe ich das richtig?
Genau, ganz genau, sehr gut beschrieben. Also es gibt am Ende, und das ist jetzt nicht für die Rothe Kunststoff AG. Also ich weiß, ich kann das von 100 oder 200, zwischen 100 und 200 deutschen Markenherstellern kann ich sagen, dass das Problem oder die Thematik identisch ist. Dass der Fokus auf den Einkäufer dazu führt, dass die Produkte ein Stück weit sich vom Endkundenbedürfnis entfernen können, insbesondere in der Qualität und Einzigartigkeit und sie dadurch in dieser Kommoditisierung erstmal den Kontakt und ihre Marke zum Endkunden ein Stück weit verlieren. Und das Zweite, die Riesengefahr ist, wenn alles Commodity ist, dass sie dann auch austauschbar werden durch Lieferanten in Fernost, die das noch billiger und konsequenter hinbekommen. Also
Ja,
zwei
stimmt.
Schwierigkeiten, auf die solch die Unternehmen rauslaufen. Und der Ausweg ist jetzt eigentlich die Riesenchance für fast alle Markenhersteller, ist, dass sie diesen direkten Endkundenkontakt haben, dass sie Kundenzugang über Marktplätze wie Amazon oder Online-Shops und dann über Social Media zu Endkunden haben und das selbst aufbauen können und selbst auch beweisen können, dass Produkte, die auf einen Endkunden, wir hatten mal Rothe zum Beispiel, das Projekt, den besten Wäschekorb der Welt zu bauen. Und wenn der angenommen wird, dann ist das der Beweis für den Einkäufer und dann kommen plötzlich Einkäufer zu den Unternehmen und sagen, guck mal hier, das hätte ich auch gern.
Ich meine,
Versus
warum nicht? Also
vorher.
ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschmunzelt bei der beste Wäschekorb der Welt, ne? Aber ich meine, warum nicht? Weil Premium-Produkte in Bezug auf Qualität oder auf eine Marke, die man verkörpert, das wird in jedem Bereich, ist das eine Möglichkeit, um sich abzugrenzen und um sich sicherer aufzustellen und natürlich letztendlich mehr Umsätze zu machen, wenn man mal genauer darüber nachdenkt.
Die Möglichkeit bietet aber nur der D2C-Kanal, weil es wird kein, wer verkauft Wäschekörbe, Aldi kommt nicht und sagt, ich hätte gern. Die Handelskonzerne stehen im Preis, die sehen vor allem den Preiswettbewerb zu ihren Konkurrenten
Okay.
und die kommen nicht und sagen, das ist eine gute Idee, sondern die Marke muss es schon geben. Und wenn die Marke zu stark sich an den Interessen der Einkäufer orientiert, dann kommen sie da aus diesem Denken irgendwann auch gar nicht mehr raus. Dann, oder viele sind da nicht mehr rausgekommen und sind darin auch gefangen. Dann.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich verstehe jetzt das Problem mehr. Und du hast ja eigentlich schon auch die Lösung gesagt, wie man damit umgeht oder was wichtig ist, wenn man wenn man ein Hersteller ist, wenn man einen Online-Shop aufbauen will, wenn man bei Amazon seine Produkte an den Endkunden weitervertreibt. Kommen wir nochmal zurück zu mehr so deinen biografischen Details. Hast du dann in der Schweiz gearbeitet? Weil Rothe sitzt ja in der Schweiz, wenn ich das richtig sehe. Bist du denn
Genau.
da dorthin gezogen oder wie war
Genau.
das?
Also da auch, für mich war es immer, ich habe eigentlich von Jahr zu Jahr gedacht. Und irgendwann bin ich aus der Freelance-Konstellation in die Anstellung gegangen. Das war mein einziger Kunde. Ich habe mein ganzes Herzblut sowieso in diesem Projekt und bei diesem Unternehmen gehabt. Und dann habe ich mich anstellen lassen. Aber vom Mindset her, weil ich bin ich die ganze Zeit weiter Unternehmer geblieben. Also ich war die ganze Zeit so als Beispiel meine laufenden, ich möchte nicht in Abhängigkeit kommen von einem Kunden oder einem Unternehmen. Und so habe ich zum Beispiel hier auch, und das hatte ich vorher schon immer so praktiziert, dass ich meine laufenden Kosten immer so strukturiere und so niedrig halte, dass ich im Zweifelsfall mit einem einfachen Angestelltenjob, sei es auf der Baustelle oder irgendwo anders, dass ich meine laufenden Kosten tragen kann. Und das gibt mir die Freiheit, nicht in Abhängigkeit von Gehältern oder von Kunden zu geraten. Und das habe ich auch da so weiter beibehalten. Und ich habe zusätzlich auch das Risiko gesehen, dass ich, wenn ich jetzt in diesem einen Unternehmen die ganze Zeit nur aktiv bin, weil vorher hatte ich ja Einblick immer in mehrere, was dann in sich ein Asset ist, wenn man weiß, was andere machen und läuft von A nach B. Man hat viele, viele Insights. Wenn ich aber jetzt nur bei einem Unternehmen für 2, 3 Jahre bin, dann ist das für mich ein Risiko, weil ich dieser betriebsinterner Spezialist werden könnte, was aber dann mir mein Wert von Wissen, wie es in anderen Unternehmen geht, dann runterfährt. Das habe ich in der gleichen Zeit auch noch ein Studium gemacht, als Masterstudiengang, ja, um mir da ein bisschen Sicherheit zu halten und beweglich zu bleiben.
Ursprünglich bist du aus Nordrhein-Westfalen, oder?
Genau.
Genau.
Genau,
Ich
aus
auch.
Langfeld.
Okay. Ich bin aus Ostwestfalen, also ist nicht ganz die
Meinst du
gleiche
Rheinland?
Gegend, ja. Also was ich, woran ich als erstes gedacht habe, als ich erfahren habe, was du machst und wo du herkommst, da habe ich halt direkt an meine Region von Westfalen gedacht und Ostwestfalen. Das ist nämlich genauso wie Rotor, die zwar in der Schweiz sitzen, aber ist die Spezifität, also das Spezifikum dieses Wirtschaftsstandortes, dass es dort viele Hidden Champions gibt. Also Hersteller, die Weltmarktführer in irgendwas sind, in Schrauben oder Mülleimer, was auch immer, von dem man noch nie was gehört hat, aber
Waschmaschinen.
von dem man sicherlich mal von dem man garantiert ein Produkt in seinem Haushalt stehen hat. Ich wohne ja jetzt in Leipzig und ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt namens Enger, 20.000 Einwohner in Ostwestfalen. Und da bin ich in Leipzig, war ich irgendwann mal im Keller, da standen so Farben von Nachbarn irgendwie rum. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, habe ich da gewohnt. Und habe ich da drauf geguckt, da stand dann GmbH produziert in Enger, also der Stadt, wo ich herkomme. Also ist anscheinend ein großer Farbenproduzent in der Kleinstadt, wo ich lebe. Wusste ich vorher auch noch nicht.
Wusste
Wusste
gar
nur,
nicht.
dass es dort viele Küchenhersteller gibt. Und das ist ja wirklich so spezifisch, ne, für Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, also wo es diese ganzen mittelständischen Herstellerunternehmen gibt, diese Hidden Champions. Das sind letztlich deine Kunden, wenn ich das richtig sehe.
Genau, das sind meine Kunden und das sind ganz besondere Kunden. Was ich da besonders finde, ich habe ja 15 Jahre lang Handel praktisch gemacht. Also ich habe Ware eingekauft und teurer verkauft. Und das Schöne auf der Herstellerseite, was ich da kennenlernen konnte oder kann oder darf, ist, wie befriedigend das ist, bei einem Unternehmen zu angestellt zu sein oder für ein Unternehmen zu arbeiten, was etwas produziert, was man hinterher sieht, was man in der Hand hält, was man besser machen kann, was man sieht, wenn man durch den Supermarkt oder Baumarkt geht. Das ist extrem befriedigend, auch für die Mitarbeiter. Falls das hier irgendjemand hört, der bei einem Hersteller angestellt ist, das ist den meisten gar nicht klar, wie cool das ist, dass man am Ende des Tages etwas hat, worauf sich alle einigen können, worauf alle Mitarbeiter den gleichen Nenner haben. Manche finden es besser, manche schlechter, aber es ist unheimlich befriedigend, etwas daran beteiligt zu sein, etwas zu produzieren. Versus kann man ja mal überlegen, wie ist das, im Finanzamt zu arbeiten? Auch, kann auch schön sein. Oder in Dienstleistungen oder in Agenturen. Aber die meisten haben nicht dieses, das ist vielleicht alles ein bisschen luftiger, aber dieses schöne Gefühl, ein echtes Produkt zu haben, das ist unheimlich befriedigend. Und deshalb sehe ich auch bei den meisten Unternehmen so zwischen die meisten haben so zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde Umsatz, so von der, wenn sie aus Deutschland kommen, wie familiär, und egal ob oder 10 Millionen oder 1 Milliarde, die meisten Unternehmen haben etwas sehr familiäres untereinander. Der Umgang, die Stimmung, die Atmosphäre ist relativ familiär immer. Das finde ich auch total schön. Also das wissen viele gar nicht zu schätzen. Also Gruß an alle, die bei Markenherstellern irgendwas machen. Ihr habt ein großes Glück.
Wusste ich auch gar nicht zu schätzen, aus was für einer eigentlich also schönen Wirtschaftsregion ich ursprünglich herkomme und dass es in anderen Gegenden Deutschlands auch anders ist. Und ich auch mein Schwager, der arbeitet bei so einem mittelständischen Autozulieferer in der Gegend. Die machen Betriebsferien, wenn Sommer ist, machen die einfach alles nur komplett zu, weil sie es sich eben auch leisten können, und auch die Angestellten, die arbeiten gerne dort, und weil es eben auch schöne Zustände, schönes Arbeitsumfeld ist, wo Wert darauf gelegt wird, dass es den Menschen, die dort arbeiten, in diesen familiären mittelständischen Unternehmen gut geht.
Ja. Und am Ende führt das sogar alles in Summe. Das glaube ich. Muss man ein bisschen doch glauben oder reinspüren. Aber ich glaube sogar, dass sogar noch weitergeht, dass die Produkte am Ende des Tages so ein Stück weit beseelt sind. Und zwar von den Leuten, die da arbeiten. Das fühlt man. Das fühlt man, wenn man sich irgendwie drei, vier Stifthersteller vorstellt. Die haben doch alle irgendwie ein bisschen was anderes. Und das fühlt man, wenn man in den Unternehmen drin ist. Das fühlt sich genauso an wie das Produkt hinterher. Und das war's unheimlich. Ja, das ist schön.
Ja.
Da kann man die Welt ein Stück weit verbessern, wenn man irgendwas erleichtert oder was produziert, was Menschen brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Machen wir einen kleinen Sprung mehr so in die Gegenwart. Du hast den Vendor Campus gestartet. Was ist
Genau,
das? Wie
also
bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen? Was war der Anlass für dieses Projekt?
also erstmal, als die Reise bei der Rote Kunststoff AG zu Ende war. Das war für mich, als ich alles, was ich hatte, dagelassen habe. Und von vielen Unternehmen dann, also es gab eine Erfolgsgeschichte und ich wurde von vielen Unternehmen gefragt, auch ich hier wieder wie damals nach dem Online-Shop-Verkauf, ob ich das nicht auch Ihnen erklären könnte, wie das da lief und ob ich Sie nicht beraten kann. Und an dem Punkt habe ich dann gekündigt, das Unternehmen verlassen, bin in Beratungsmandate dann rein, wozu ich schon Anfragen hatte. Hab dann Strategieberatung gemacht, mache ich noch immer. Und das ist jetzt 3 Jahre her, und über die Zeit habe ich festgestellt oder auch vorher schon immer gesehen, dass es bei den Herstellern im Umfeld E-Commerce ein neues Berufsbild gibt. Dass es in der klassischen Organisation gibt es einen Vertrieb und Marketing und einen Vertriebsinnendienst. Und dieses E-Commerce, da tut sich eigentlich jeder Markenhersteller schwer zu verorten. Wo gehört denn das hin? Ist das jetzt Vertrieb? Ist das dem Marketing unterstellt? Ist das was Eigenes? Was ist es? Und die Bedienung alleine von dem Kunden Amazon unterscheidet sich extrem von allen anderen Kunden. Und hier ist im Grunde ein neues Berufsbild entstanden. Also diejenigen, die da Amazon bedienen, und in diese E-Commerce-Abteilung, verantworten oder darin tätig sind, die, haben eigene neue Prozesse, die das Unternehmen vorher nicht kannte. Die haben keine Anleitung bekommen dazu, wie sie das jetzt zu tun haben, wie das jetzt richtig ist. Und haben in der Regel sich das selbst irgendwie geschafft, diese Prozesse für das Unternehmen aufzubauen und zu bedienen. Machen das aber so, wie sie meinen, das richtig ist. Und viele sind halt unsicher da drin, ob das nicht besser geht oder ob das, wie sie sich das ausgedacht haben, jetzt der optimale Weg ist. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben die Unternehmen das Problem, dass sie eine Abhängigkeit haben von diesen Mitarbeitern, die diesen Weg mit aufgebaut haben. Weil es gibt quasi keine Experten für E-Commerce bei Herstellern oder für diese speziellen Amazon-Themen. Key Account Manager Amazon, da gibt es nicht viele da draußen. Und so kam die Idee, da ist ein Bedarf. Ich habe außerdem noch gesehen, dass komplett die Idee von Vertrieb oder die Art von Vertrieb sich verändert. Also wenn Vertrieb vorher primär gegenüber dem Einkäufer vor 10, 20 Jahren stattgefunden hat. Das heißt, man musste eins zu eins mit dem Einkäufer das schaffen, den Einkäufer für die Marke gewinnen, den Einkäufer dann dazu gewinnen, dass er etwas kauft. Hat sich das heute gedreht? Das funktioniert ja zum Beispiel bei Amazon schon anders. Die kaufen erstmal alles, also die nehmen alles, aber ob sich das dann verkauft, liegt beim Hersteller. Er muss das an den Endkunden dann anbieten. Er muss Bilder machen, er muss Texte machen, er muss das bewerben, hat ganz andere Skills. Also es wird erstmal alles gelistet, heißt nur nicht auch gleichzeitig, dass es sich verkauft. Und daraus ist ein neues, und dieses neue Berufsbild, darin möchte ich, da gibt es kein Ausbildungsangebot, und das war die Idee, dann dieses Angebot zu schaffen und die Mitarbeiter, die ja schon in den Unternehmen sitzen, dahingehend zu schulen oder umzuschulen, sodass sie dann zeit- oder zukunftssicher und zeitgemäß Vertrieb inklusive E-Commerce und inklusive Amazon strukturell bei sich betreiben können und vor allem eine offizielle Fortbildungsstätte haben. So, das war die Idee.
Also das ist ein physischer Campus, ist das? Oder findet das Hybrid oder online statt?
Das sollte tatsächlich ein physischer Campus werden, war der erste Idee, aber dann kamen die Lockdowns und vor allem kam dann danach, nachdem wir das physisch starten wollten, haben wir festgestellt, dass die Teilnehmer gar nicht mehr physisch anreisen möchten. Mhm. Also die hatten da gar keinen Bock drauf. So. Deshalb haben wir es jetzt rein online, haben aber eine Vernetzung, sodass sich alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich einmal im Jahr zu sehen, wo wir dann Add-on-Veranstaltungen haben, weil diese Vernetzung, der Austausch wichtig ist, aber der Wissenstransfer findet online mit Dozenten, die live praktisch die Schulungen dann durchführen, der findet online statt am Bildschirm. Mhm.
Wir sind also konkret auf die Idee gekommen. War schon immer so etwas, was du im Hintergrund hattest, weil es ist ja aus meiner Sicht ja auch so ein Abschluss, nicht Abschluss deiner Reise, dein Leben wird noch hoffentlich sehr lange weitergehen, aber du verstehst, was ich meine, da war das, was du mit Learning by Doing gemacht hast, ist jetzt etwas, wo du Menschen eben weiterhilfst oder Unternehmen weiterhilfst und deren Angestellten diese strukturierter und besser auszubilden und auf diese Arbeit vorzubereiten.
Also das eine ist auf jeden Fall, dass ich diesen Bedarf gesehen habe, weil ich auch daran glaube, dass in den Unternehmen, weiß ich, dass viele sagen, ja, der Amazon wird das auch noch lernen. Haha, das geht wieder weg. Aber ich konnte klar sehen, nein, nein, alle anderen Handelskonzerne werden von Amazon lernen. Und das ist jetzt heute auch schon so. Also wenn ich in Baumärkte liefere, dann hat Bauhaus, Obi, Hagebau, was weiß ich, wie sie alle heißen, auch die haben alle Online-Shops und die haben bestimmten Bedarf an Bildern, an Produktbeschreibung und so weiter. Und wenn ich da in Zukunft funktionieren will, muss ich auch die Kanäle so gut Endkunden fokussiert bedienen können, wie ich das bei Amazon kann. Also es zieht sich durch. Mhm. Und auch die lernen von Amazon, wie das mit dem Einkauf geht. Auch die lernen, dass sie in ihren Online-Shops Produkte testen können, bevor sie die in die Regale legen. Also es dreht sich alles in diese Richtung und es gibt einen Bedarf nach, es gibt ein neues Berufsbild und es gibt einen Bedarf nach Ausbildung. So, das war das Erste und da war die Idee dann umzuschulen, weil ich gesehen habe, dass die Unternehmen diese Mitarbeiter gesucht haben. Die kamen immer zu mir und sagen, ja, Frank, kennst du nicht einen? Wir brauchen dies und das und das. Die haben gedacht, da gibt's, viele Unternehmen denken heute noch, da gibt's einen Markt an Leuten, die da rumlaufen und das alles können. Ja. Aber den gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und ja. Dann war die Idee, interne Leute umzuschulen, weil einfach der Riesenvorteil da auch für die Unternehmen ist, dass das Mitarbeiter sind, von denen man weiß, dass sie mit dem Unternehmen funktionieren, dass sie nicht nach 3 Monaten wieder weglaufen, weil ihnen irgendwelche Prozesse nicht gefallen, weil sie mit dem Unternehmen schon identifiziert sind. Die sind viel nachhaltiger oder nachhaltiger und vielleicht auch günstiger als jemand, der laufend, als jemand, den ich von außen hole. Mhm. So, das war der erste Komponente. Und die zweite, tatsächlich auch, das, was ich eben angerissen habe, dass ich das einfach gerne für diese mittelständischen Markenhersteller arbeite und diesen Bedarf da sehe und den wirklich von Herzen auch gerne dabei helfe. Das war der zweite Aspekt. Also nicht nur was zu machen, um Geld zu verdienen, sondern weil ich glaube, dass das wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und dann die dritte Komponente, ja, wie geht das? Welche Ahnung habe ich eigentlich davon, sowas zu machen? Das war die gleiche Blauäugigkeit wie bei dem Online-Shop. Wird schon irgendwie gehen. Und das war bis hierhin, bis die bis die das Programm stand, bis die Dozenten dann alle ongeboardet werden, bis die ersten Teilnehmer da waren. Das war schon Aufwand, ja.
Ja, das, aber apropos Dozenten, das ist jetzt nicht so, dass du das alles alleine lehren würdest. Ich habe gesehen, es gibt da eine Vielzahl von Experten und Dozenten in dem Bereich, die da mitarbeiten, und du machst mehr das Organisatorische, richtig?
Ja, also ich habe das Programm, den Bedarf, also was muss alles drin sein bei einem Markenhersteller? Welche Themen müssen in welchem Umfang behandelt werden? Und was sollten die Kräfte da können? Die Überlegungen kommen von mir. Also ich habe das Programm entwickelt aus der Praxis, und dann zusammen mit den höchsten Experten, die ich kenne. Ich bin ganz gut vernetzt und kann
ja,
identifizieren, wer hat wirklich Ahnung in diesem Bereich. Wer ist der Top-Experte in dem jeweiligen Bereich? Die Top-Experten konnte ich dann gewinnen. Und denen habe ich dann praktisch den Rahmen gegeben, oder es ist halt meine wichtige Rolle ist, dass die Qualität zu sichern und vor allem diesen Überblick zu haben, dass es auch konsistent ist in alle Richtungen. Das ist meine Rolle. Und dazu gebe ich dann meistens in den Schulungen, ich bin auch immer bei den meisten mit dabei, gebe dann immer noch meinen Saft mit dazu, wenn bei den Fragen der Teilnehmer, weil die Experten zum Teil kommen sie aus der Praxis, haben dann aber nicht den Helikopterblick von anderen Unternehmen. Da wollen viele dann wissen, wie machen das denn andere Unternehmen? Und andere Experten kommen ja tatsächlich als Fachexperten oder aus Agenturen. Und bei denen, die können nicht so gut sich reinfühlen, was die Probleme jetzt intern beim Hersteller so ist. Und ich bin dann praktisch dann immer noch als Brücke zwischen denen dabei und kann auch mein ganzes Wissen dann, wenn gefordert, dann immer noch da lassen.
Wunderbar, vielen Dank. Wie kann man dich und den Vendor Campus erreichen?
Man geht auf die Homepage vendor-campus.com oder .de und klickt einfach auf einen der Button, der sagt, ich möchte mehr darüber wissen. Man kann mich über LinkedIn erreichen, man kann mich direkt anschreiben oder die Alexandra Couture. Und der nächste Flight startet Mitte Januar. Mhm. Ja, und wir schauen dann, was ist das richtige Programm, gehen noch ein bisschen individuell vor, was ist das, was der Hersteller oder der Mitarbeiter bei dem Hersteller gerade braucht. Und ja, also so erreicht man mich. LinkedIn oder Homepage.
Alles klar. Ich danke dir vielmals für diese Einblicke, die du dir uns und den Zuhörern heute gegeben hast, Frank. Mach's gut.
Danke dir für die Einladung.
Gern geschehen. So. Wir beenden jetzt die Aufzeichnung.